Ich will es wieder versuchen, auf Deutsch zu machen, heute Morgen. Marie-Louise wird mich sicherlich wieder helfen, wenn ich Worte nicht genau weiß, aber der Herr wird's führen. Apostelgeschichte 2. Was verlangt man danach? Und ich denke, wir sollen ein gutes Verständnis davon haben. Ich habe das nicht vorbereitet, aber solche Sachen passieren. Wer waren dort in Apostelgeschichte 2? An dieses jüdische Fest, Shavuot, das wir Pfingsten nennen. Pfingsten heißt 50 Tage nach Pesach, Shavuot. Apostelgeschichte 2 sagt in Vers 5, es wohnten oder waren aber in Jerusalem Juden. Ja, ein jüdisches Fest in Israel, in Jerusalem, eine der Feste, die in und rum den Tempel gefeiert wurden. Wer erwartet man dort? Heiden? Nein, natürlich nicht. Die haben nichts dort zu suchen. Das waren Juden, die zum Fest nach Jerusalem kamen, aus fast allen Gebieten, Provinzen von dieser damaligen Welt, das Römische Reich, die kamen nach Jerusalem. Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Wo kamen die her? Vers 9. Parther und Meder und Elamiten, die wir wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, aus Kreta, aus Saudi-Arabien, Juden und Judengenossen. Was sind Judengenossen? Das sind Proselyten. Das sind Heiden, die nicht jüdisch geboren sind, aber die sich zum Judentum bekehrt haben. Und es gab solche. Man kann auch immer Jude werden, wenn man das möchte. Dann geht man zu Rabbiner und sagt, ich möchte gern Jude werden. Und dann sagt er, das denke ich nicht. Denn es ist kein Spaß, ein Jude zu sein in dieser Welt. Aber wenn du das unbedingt möchtest, na, und dann muss man Prüfungen ablegen im Judentum. Als Mann muss man sich beschneiden lassen. Als Frau muss man am Ende im Ritualbad, in der Mikve. Und dann ist man Jude. Dann ist man nicht als Jude geboren, aber hat sich bekehrt zum Judentum. Und dann ist man Jude. Mit aller Rechte und Pflichten, die damit gehen. So auch Juden. Die waren in Apostelgeschichte 2 in Jerusalem. Und dann auf 120 wird der Heilige Geist ausgegossen. Juden. Die erste Ausgießung der Heiligen Geist war für Israel, auf Juden. Und wir müssen warten bis Apostelgeschichte 10. Dann preise dem Herrn, es gibt ein Nicht-Jude, Cornelius aus Italien. Und Petrus kommt, er wollte nicht, aber der Herr zeigte ihn, dreimal diese Vision von rein und unreine Tiere gemischt und er hört die Stimme, nimm, schlachte, iss und er sagt, nein, 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 Herr, das werde ich nicht tun. Ich fange jetzt nicht an, unreine Tiere zu essen. Ich lebe wie ein frommer Jude. Ich esse koscher. Und dreimal muss der Herr das Vision wiederholen. Und dann fängt Petrus an zu verstehen, dies handelt sich vielleicht nicht um koscheres Essen, sondern um koschere Leute. Und dann geht er mit diesen Soldaten von Cornelius, geht in das Haus, das ist ein Riesenschritt vorwärts, denn als frommer Jude verunreinigt man sich nicht, durch das Haus von einem Nichtjude zu betreten. Aber Petrus versteht, er muss es tun. Der Herr hat's gesagt. Er tut's, er predigt das Evangelium und dann liest man in Apostelgeschichte 10, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Auf Nichtjuden, Cornelius, seine Familie, vielleicht einige seiner Sklaven und einige von seinen Soldaten oder wer sonst zuhörten. Heiliger Geist auf Nichtjuden. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich. Entsetzten sich. Weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen würde. Die können es nicht leugnen, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir Juden damals in Jerusalem. Heiliger Geist, auch für Heiden. Aber die entsetzten sich. Neuer Bund ist für Israel, nicht für Heiden. Heiliger Geist ist für Israel, nicht für Heiden. Aber Gott öffnet die Tür für uns, wir dürfen reinkommen. Halleluja. Wir sind es nicht, nicht es. Aber Gott, die Kirche hat immer gesagt, die Juden sollen zu uns kommen. Weil Gott in seiner Gnade uns zu ihnen zugefügt hat. Wir können losgeschnitten werden von unserer heidnischen Wurzel und eingepropft werden. Ach, die Elia-Gemeinden wissen alles davon. Brauche ich nicht zu erzählen. Aber das ist unsere Position. So, Heiliger Geist wurde ausgegossen auf Juden in Jerusalem. Und dann zitiert Petrus in Apostelgeschichte 2 Joel. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne, eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen auf alle Fleisch, aber nicht auf die über 1 Million Juden, die damals in Jerusalem waren, um dieses Schafuot-Fest zu feiern. Nur 120. Ja, alle Fleisch, alt, jung, Männer, Mädchen und so weiter. Und dann zitiert Petrus noch weiter, Vers 19. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unter auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Aber das hat gar nichts passiert damals in Jerusalem. Keine Sonne, die finster wurde oder was sonst. So was Petrus meint, ist, was hier geschieht auf 120 von uns, das hat mit der Joel-Prophezie zu tun, aber ist nicht Enderfüllung. Das ist, was Joel meint, dass auf alle Fleisch Geist, Heiliger Geist aus, und das geschah, aber nicht auf ganz Israel, nur auf 120. Wenn man dann nach der Joel-Prophezie sieht, dann hat er es richtig zitiert. Joel 3, Vers 1 bis 5, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Eltern sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen, und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe den großen und schrecklichen Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wenn des Herrn Namen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei der Entronnenen, die der Herr berufen wird. So, die endgültige Erfüllung der Prophezie von Joel wird stattfinden in der Mitte von all diesen apokalyptischen Sachen, die in der Endzeit geschehen werden. Wenn die Nacht kommt, wenn die Endzeit wirklich durchbricht und wir sehen, dass es angefangen hat, dann, Jesus spricht davon in Matthäus 24. Das ist die einzige Reihenfolge, der ich in der Bibel weiß, wo er diese Frage beantwortet: Wie wissen wir, dass du in Herrlichkeit kommen wirst? Und dann sagt er dies, das und dann das und dann das. Und dann. Zuerst hat er schon gesagt, Jerusalem wird zerstört werden. Dann später sagt er, und sieht in die Ferne wieder Jerusalem. Und er sieht etwas auf den heiligen Stelle. Wie heißt das auf Deutsch? Das graue Bild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte. Da spricht er von. Ein Tempel, worin der Antichrist sich setzt. Ja, wer bin ich, um zu sagen, das kann nicht so sein. Aber ich denke, es gibt mehr Möglichkeiten. Denn ich denke, was Paulus meint, aber ich komme noch dazu, in 2 Thessaloniker 2, ist es noch viel ernster, dann nur ein kleines Tempelchen auf Berge Zion. Nein, im Haus Gottes. Wir als Tempel, lebendige Steine, wird der Geist der Antichrist sich setzen. Neue Theologie, Liberaltheologie, dass wir am tiefsten Gott sind. Das wird die Theologie, die Kirche sein. Der Geist von Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen. Und was er meint hier, er gebraucht nicht das Wort Tempel. Es gibt ein gutes Wort im Griechischen, Naos, für Tempel, aber er sagt heilige Stätte. Er kann wohl meinen, an der Stelle, wo der Tempel einmal gebaut war, auf dem Berge Zion. Und Berge Zion ist Berge Moria. Wird etwas stehen und ein Predigt hervorbringen, die fast direkt aus der Hölle kommt. Was steht heutzutage da? Zwei Moscheen. Auf der einen steht geschrieben, Allah hat keinen Sohn. Direkt gegen uns Christengericht. Viermal, glaube ich, Zitat aus dem Koran. Allah hat keinen Sohn, weil die Bibel sagt, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Allah hat keinen Sohn. Kann das derselbe Gott sein? In der anderen Moschee, die Al-Aqsa-Moschee, wird jeden Freitag Hass gepredigt gegen die Juden. Und Gott sagt, das ist mein erstgeborener Sohn. Und ich liebe ihn sehr. Hass gegen Juden und Christen. Auf den Stelle, auf der heiligen Platz, wo einmal Gottes Namen wohnte, denn das macht Jerusalem zu Jerusalem. Ich werde meinen Namen dort wohnen lassen. Ich werde mein Volk segnen von diesem Ort aus. Jesus sagt, wenn etwas auf dieser Stelle steht, und vielleicht brauchen wir gar nicht zu warten, bis einmal ein kleines Tempel dort gebaut wird. Vielleicht steht es da schon seit Jahrhunderten. Er warnt dreimal für falsche Christusen und falsche Propheten. Ich glaube, dass Mohammed einer der meist erfolgreichen falschen Propheten gewesen ist, die die Welt je gesehen hat. Es ist die einzige Religion, die nach Judentum und Christentum entstanden ist. Als eine Reaktion. Eine tiefe Antireaktion gegen Judentum und Christentum. Und Jesus sagt, wenn das dort steht, dann wird es wirklich schlimm. Einmal wird es so schlimm werden, als es nie in der Welt gewesen ist und danach auch nie wieder sein wird. Und dann sagt er sogleich, aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen. Apokalyptische Zeichen, genauso wie in Apostelgeschichte 2 Petrus zitiert aus Joel, aber das bedeutet für Israel etwas Großartiges. In der Mitte von das All wird die Joel-Prophezie endgültig erfüllt werden. Dann wird der Heilige Geist ausgegossen auf Israel. Die erste Ausgießung des Heiligen Geistes war für Israel. Die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes wird wieder für Israel sein. In der Mitte von Endzeit wird ganz Israel selig werden. Incredible. Unglaublich. Hosea 6. Dies sagt Israel, kommt. Hosea 6, Vers 1, 2 und 3. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn. Wir wollen wieder zum Herrn, sagt ganz Israel. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Wie lange dauert ein Tag? 1000 Jahre. Die Rabbiner sagen, die Geschichte der Welt wird 6 Tage plus einen Ruhetag haben, der 7. Tag. 6000 Jahre plus, was Johannes sagt, 1000 Jahre Friede und Gerechtigkeit. Nach 2 Tagen, nach 2000 Jahren, macht er uns lebendig. Die Skelette kommen hoch aus die Gräber der Völker, Ezekiel 37. Israel wird lebendig gemacht. National Wiederherstellung zuerst, aber es wird gefolgt werden von geistlicher Wiederherstellung. Wir leben in 2012. Nach 2000 Jahren. macht uns lebendig. Wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Am dritten Tag, im dritten Jahrtausend. Und wir befinden uns im dritten Jahrtausend. Wird uns aufrichten. Wie Ezekiel sagt, die waren lebendig geworden, aber Geist gab es noch nicht in ihnen. Aber dann kommt der Geist auf alle Fleisch. Dann wird ganz Israel selig. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen, denn wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Es gibt zwei Regenperioden in Israel, Frühregen und Spätregen. Die Frühregen war für Israel in Apostelgeschichte 2. Die Spätregen wird wieder für Israel sein. Wenn in der Mitte von all diesen apokalyptischen Sachen der Heilige Geist auf Israel wird ausgegossen werden. Das ist wunderschön. Es gibt ein tiefes Mysterium in die Blindheit und Taubheit von Israel. Das ist kaum zu verstehen und soll auch nicht missverstanden werden. Und es hat mit uns zu tun. Gott hat Israel geschaffen, mein erstgeborener Sohn. Aber von Anfang gibt es diese Blindheit und Taubheit. Mose 29. Spricht Mose. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen in Ägypten, den Pharao und allen seinen Großen und seinem ganzen Land getan hat. Da war nichts verkehrt mit deinen Augen. Du hast es alles gesehen. Die gewaltigen Proben seiner Macht, die deine Augen gesehen hatten, die großen Zeichen und Wunder. Es geschah rund euch herum. Es hat mit euch zu tun. Die 10 Plagen durch das Meer gehen. Pharao und seine ganze Armee ertrunken. Du hast es alles gesehen und gehört. Es geschah wegen euch. Und doch nicht gesehen. Vers 3. Und der Herr hat euch bis auf diesen heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre, Augen, die da sehen, und Ohren, die da hörten. Die hatten gute Augen, gute Ohren. Die haben alles gesehen, gehört. Aber Gott hat nicht gegeben. Keine Offenbarung hat stattgefunden. Kein innerliches Verstehen. Ja, die Tatsachen haben die gesehen und gehört und die waren froh darüber. Und doch, der Herr hat nicht gegeben. Macht Israel keinen Vorwurf. Mose, sagt, Nein, versteht, der Herr hat nicht gegeben. Jesaja 6. Jesaja sieht Gott auf sein Thron und sagt, jetzt muss ich sterben, denn niemand kann Gott sehen und leben. Und dann folgt die Berufung von Jesaja. Vers 8, Jesaja 6. Und ich hörte die Stimme des Herrn, und wie er sprach, wen soll ich senden, wen will unser Bote sein? Ich aber sprach, Herr, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin. Und jetzt muss er predigen. Was muss er predigen? Sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht. Sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes. Lass ihre Ohren taub sein, ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen. Denn das will ich nicht, sagt Gott. Dass sie nicht hören mit ihren Ohren. Denn das will ich nicht, sagt Gott. Noch verstehen mit ihrem Herzen und sich, denn das will ich auch nicht. Und sich nicht bekehren und genesen. Wenn ich eine Berufung als Pfarrer bekam, möchte ich gern, dass meine Kirche immer mehr Leute reinkommen, dass viele zum Glauben kommen, dass man erfolgreich ist. Jesaja muss predigen, auf dass die nicht sehen, nicht hören, sich nicht bekehren, sogar von seiner Predigt, dass die immer mehr taub und blind und verstockt werden. Das ist, was ich will, sagt Gott. Das ist kaum zu glauben und hat noch nichts mit Jesus zu tun. Ja, in einem tiefen Sinne hat es. Zweimal wird dies zitiert im Neuen Testament. Einmal von Jesus und einmal von Paulus. Jesus hat alles versucht, um sein Volk zu erreichen. Aber Ohren, Augen, wenn er Jerusalem eintritt, Baruch Abba B'Shem Adonai, blessed is he who comes in the name of the Lord, gesegnet er, der kommt im Namen des Herrn, dann weint er, dann sagt er, ob du doch verstehen möchtest, was zu deiner Friede dient. Aber jetzt ist es verborgen für eure Augen. Lukas 19, Vers 41. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Und wenn etwas verborgen ist für deine Augen, dann kann man das nicht sehen. Und darum weint Jesus. Tiefes Mysterium. Johannes 12. Vers 37. Und obwohl er solche Zeichen für ihren Augen tat, Zeichen des Königreichs, wir haben davon gesprochen gestern, glaubten sie doch nicht an ihn, damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, Herr, wer glaubt unserem Predigen und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben. Vers 39. Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesagt, und dann zitiert er Jesaja 6, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Denn das will ich nicht, sagt Gott. Paulus ist, denke ich, der beste Prediger, Judenmissionar gewesen, die es ooit je gegeben hat, nach Jesus. Und er war brillant, ging immer im Buch der Apostelgeschichte in die Synagogen. Er sagt in der Römerbrief, ich möchte sogar meine eigene Seligkeit opfern, ob ich einige doch erreichen möchte. So, er hat wirklich alles getan. Und die sehen es nicht. Ja, einer hier, zwei dort, drei dort. Und das ist's. Und die Heiden haben kein Problem. Die kommen rein, Zehnte, Hunderte, Tausende, Millionen. Und sehr bald ist die Kirche eine Heidenkirche. Und Paulus muss gedacht haben, Herr, was ist das? Wie kann das sein? Man braucht Offenbarung Gottes zu sehen, wer Jesus wahrlich ist. Matthäus 16 fragt Jesus, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und dann sagen die, dieser Prophet, jener Prophet. Aber dann sagt Jesus, aber was sagen sie? Und dann sagt Petrus in Matthäus 16. Vers 15, er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der lebendigen Gottes Sohn, Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut, kein Mensch kann solch eine Sache unterweisen, sondern mein Vater im Himmel hat die Offenbarung geschenkt. Aber wenn auf irgendeinen Grund Gott diese Offenbarung nicht gibt, dann kann man das wohl hören und die Tatsachen sehen und sogar historisch glauben oder was sonst. Aber wenn es keine Offenbarung gibt, dann sieht man es nicht, einfach nicht. Dann bleibt der Glaube eine äußere Sache und wird nicht zur inneren Sache. So, am Ende ist Paulus total enttäuscht. Er hat brillant diskutiert mit seinen jüdischen Brüdern und Schwestern und die sehen es nicht. Und dann am Ende der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 28, sagt er, jetzt höre ich auf. Und dann zitiert er Jesaja 6. Dann sagt er, es ist wirklich wahr, was Jesaja gesprochen hat. Und dann sagt er in Vers 28, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden es hören. Aber er muss gedacht haben, Herr, wie kann das sein? Und dann schreibt er Römer 9 bis 11. Und dann in Römer 11, Vers 8, sagt er dies. wie geschrieben steht, und dann zitiert er Jesaja 29, Vers 10, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Genau wie Mose. Gott hat euch nicht gegeben. Paulus sagt, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, die blind sind. Gestern habe ich gesagt, Jesaja 43, vom Osten und Westen und Norden und Süden, taub und blind kehren die zurück. Genau wie Jesaja das gesagt hat. Bis auf den heutigen Tag. Da ist so etwas Tiefes rein. Und es hat mit der Heidenwelt zu tun. Mit uns. Es ist wegen uns. Auf das wir hinzugefügt werden konnten, hat er seinen eigenen erstgeborenen Sohn blind und taub gemacht. Das ist Segen für die Welt. In Römer 11 sagt er, Vers 11, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Durch ihren Fall ist das Heil uns widerfahren. Vers 12. Ihr Fall ist Reichtum für die Welt. Ihr Schade Reichtum für die Heiden. Vers 15. Ihre Verwerfung, die Versöhnung der Welt. So viel Heil kommt von dieser Blindheit und Taubheit und das verstockte Herz in die Welt. Wir werden so viel gesegnet. Die Kirche hat immer Israel vorgeworfen, die glauben nicht an Jesus. Kann man ein Blinde einen Vorwurf machen, dass er nicht sieht? Er kann nicht sehen, er ist blind. Oder wenn jemand taub ist und man schreit zu ihm, dass er doch nicht hört. Er kann nicht hören. Er ist taub. Eine von Gott gewirkte Sache, auf das das Heil in die Welt gehen konnte. Aber es bleibt nicht mit Taubheit, Blindheit und so weiter. Das wird sich ändern. Wir haben schon über die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes gesprochen. Vers 12, Römer 11, Vers 12. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Was für ein Reichtum für die Welt, wenn ihre Fall schon so viel Reichtum gebracht hat. Was wird ihre Fülle sein für die Welt? Vers 15. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Lebendig, die dürre Beine werden lebendig, Geist wird draufkommen. Was ein Segen für die Welt. Israel kommt wieder zurück nach Hause, denn Gott wird die Welt segnen. Prophetisch sind wir, wenn man sich noch erinnert, diese drei Schachteln, drei Phasen, prophetisch sind wir am Ende der zweiten Phase, und fast am Anfang der dritten Phase. So das Moment, dass ganz Israel selig wird, dass die endgültige Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden wird, rückt näher und näher. Auf alle Fleisch werde ich aus. Nicht nur 120, nicht nur Erstlingsfrüchte, nicht nur einige messianische Juden, aber ganz Israel. Ich werde es tun, sagt Gott. Wie wird er es tun? Wie geschrieben steht. Vers 25, Römer 11. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug handelt. Verstockung ist einem Teil oder teilweise Israel widerfahren. Warum teilweise? Weil es doch diese messianische Gläubigen gegeben hat. Als eine Garantie. Erstlingsfrüchte sind ein Teil von einer großen Ernte, der einmal kommen wird. Darum sind sie Erstlingsfrüchte. So, es wird eine riesige Ernte kommen. Und Paulus selber und Bruder Schiskow und andere sind Garantie für diese endgültige Ernte. So, es ist teilweise, aber auch teilweise in eine andere Hinsicht. Fromme Juden sind nicht ohne Gott. Das sind kein Heiden wie wir. Von Geburt an. Die sind in die Gaskammern gegangen. Hör, O Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einziger Herr. Die Rabbiner zitieren Psalm 23 an die Betten der Sterbenden. Der Herr ist mein Hirte. Ich fürchte nichts. Obwohl ich gehe durch das Tal der Finsternis, der Tod, und ich werde im Haus des Herrn sein, für immer, sind Israels Psalmen, ist Israels Gott. Fromme Juden sind nicht ohne Gott, es ist sein erstgeborener Sohn. Er hat Bündnisse gemacht, Eid geschworen, für immer, der er niemals brechen wird. Aber die haben eine blinde Flecke für Jesus. Darum ist es teilweise. Auf das wir reinkommen könnten. Dieses Mysterium ist sehr tief. Und ich werde immer, tut ein bisschen weh, wenn ich manchmal Prediger höre, die Eindruck wecken, als ob Gott mit dieser Blindheit und Taubheit auch alle Juden sofort zur Hölle verwiesen hat. Und dann hat man eine logische, das ist seine Sache. Ich hatte einen Riesentumor in mein Gehirn. 27 Jahre her. Christen haben für mich gebeten und orthodoxe Juden. Und ich hatte nichts mit Israel. Ich war nicht verbunden an diese Arbeit. Aber einer hat ein Minyan, 10 jüdische Männer organisiert. Die sind nach Jerusalem gefahren, haben stundenlang gebetet für diesen christlichen Mann in Holland. Ich hatte mit einer von diesen Juden ein Fernsehprogramm gemacht, bis die Überzeugung hatten, dass dieser Mann leben würde, dann sind die wieder zurückgefahren nach Tel Aviv, haben mir das nicht einmal erzählt. 7 Jahre hat jemand mir das gesagt. Weißt du, was Shlomo getan hat? Christen haben für mich gebetet und Juden. Ich habe noch nie gehört von orthodoxen Juden, die für einen Christ gebetet haben. Ich weiß von Christen, die für Juden beten. Aber nicht umgekehrt. Aber das ist passiert. Und Gott hat er kennt sie. Er hört ihre Gebete. Es ist wegen uns. Darum das Wenigste, das wir tun können, ist trostet mein Volk und überlasst die Sache ihm. Es ist wegen uns, wenn die Kirche das verstanden hat. wenn die diese Kapitel von Paulus wirklich gelesen und studiert hat. Aber es ist nicht geschehen. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Ob die das wissen oder nicht. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und dann wird's anders. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser. Nicht von Judenmission, von Zion. Der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde, Feinde des Evangeliums. Hat die Kirche gesagt, Juden, Feinde des Evangeliums, Mörder von Jesus. Punkt. Aber Paulus sagt nicht Punkt. Feinde um euretwille. Um euretwille. Dass wir selig werden konnten. Aber im Blick auf die Erwählung sind die Geliebte. Diese Taube und Blinde. Geliebten, um der Väter willen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wir sind fast da. Der Zirkel ist fast rund. Das Evangelium geht in die ganze Welt. Und Israel kehrt zurück nach Hause. O, lasst uns beten, Schuld bekennen. Denn Jesus kommt und kann das Christentum ihm entgegengehen mit jüdischem Blut an den Händen. Lasst uns sein wie Daniel. Er hat nichts Falsches gemacht. Aber wenn er versteht, dass Israel heimkehren würde aus der babylonischen Gefangenschaft, sagt er, vergib meine Sünde. Und er war der frommste Mann auf Erde. Und dann sagt er, vergib die Schuld meines Volkes. Er identifiziert sich mit dem Schuld von seinem Volk. Und er sagt sogar, vergib die Schuld meiner Vorväter, von den Generationen, die schon vergangen sind. Er identifiziert sich mit den Generationen, die schon gestorben sind und sagt, vergib, Herr. Das ist, was diese Schwestern tun. Das soll der Grundhaltung des Christentums sein. Israel und den Juden gegenüber. Eine Grundhaltung, nicht eine offizielle Erklärung. Das nennt man in Holland Krokodillentränen. Oh, was war es doch schlimm. Oh ja, das soll nie wieder passieren. Und man dreht sich um und macht der eine nach der andere pro-palästinensische Anti-Israel-Resolution. Die Juden sagen, Christen, zeige Taten, die kennen unsere Worte. Und die glauben die nicht. Tröstet, tröstet mein Volk. Israel kehrt zurück nach Hause. Ja, Entschuldigung, das hat ein bisschen Zeit genommen, aber ich denke, es war doch wichtig. weil es Endzeit. Wie wissen wir das? Wann hat diese Endzeit angefangen? Man hört so viel, ja, wir leben in die Endzeiten, aber das hat man auch schon 5 Jahre her gesagt und 200 Jahre her und so weiter. Und was ist Endzeit? Wer weiß, wann das angefangen hat? Hebräer 1, Vers 1. Hey, ist die Reihenfolge anders in der deutschen Bibel? Timotheus? Das ist wirklich. In die holländische Bibel steht Hebräer. Ach, hier sehe ich es. Hebräer 1, Vers 1. Hier in dieser Bibel kommt es nach die Briefe von Johannes und so weiter. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Die letzten Tage haben angefangen, wann Gott geredet hat zu uns im Sohn, so steht es im Griechischen. Wenn Jesus geboren wurde, haben die Endzeiten angefangen. So, wir leben schon 2000 Jahre in der Endzeit. In die Fülle der Zeit ist Jesus geboren, sagt Galater 4, Vers 4. 1 Petrus 1, Vers 20, auf wem das Ende der Zeiten gekommen ist. Wir leben in Endzeit, seit Jesus geboren ist. Letzte Tage. Aber diese letzten Tage werden auch eine letzte Stunde haben. Erster Brief von Johannes. 2. Kapitel, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Er kombiniert letzte Stunde mit dem Kommen des Antichristen. Er sagt, es hat viele Antichristen schon gegeben, aber einmal wird der Antichrist kommen. Was ist der Geist des Antichristen? 1. Johannes 4, Vers 2 und 3. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Dieser Geist der Antichrist ist jetzt schon in der Welt, sagt Johannes. Einmal kommt er. Und er sagt, Jesus, nicht Gottes Sohn, steht geschrieben auf die Moscheen. Allah hat keinen Sohn. Traditionell hat das Protestantismus unterwiesen, dass Rom der Antichrist ist oder der Papst ist der Antichrist. Man kann viel von Rom sagen, aber nicht, dass sie je geleugnet haben, dass Jesus Sohn Gottes ist. Und Johannes sagt, das ist der Antichrist. Ich bin Protestant, so ich kann stundenlang sprechen über alles, was falsch ist in die römisch-katholische Lehre. Wir haben nicht Reformation umsonst gehabt, aber das kann man nicht sagen. Paulus spricht auch von diesen Antichristen und der endgültige Antichrist. 2. Thessalonicher 2. Er nennt ihn anders. Er nennt ihn nicht Antichrist, aber Vers 3. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst uns von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden. Der Sohn des Verderbens, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wir haben schon davon gesprochen, Tempel Gottes. Ich denke, das bedeutet in das Christentum. Es ist die Ursünde. Der Teufel sagt, du wirst wie Gott sein. Das ist am tiefsten Humanismus. Der Mensch, der sich Gott wähnt zu sein. Und dieser Geist setzt sich sogar in den Tempel Gottes. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Viele Antichristen sind schon da gewesen, sagt Johannes. Geist des Antichristen ist schon da. Es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ja, was? Was sorgt dafür, dass er jetzt noch aufgehalten wird? Wer, the restrainer in Englisch, wer sorgt dafür, dass das Böse doch nicht ganz zur Explosion kommen kann? Viele haben versucht, denn Paulus sagt, ach, ihr weißt das wohl, ich habe davon so oft gesprochen, aber ihr habt es nicht aufgeschrieben. So, wir müssen ahnen, was er dann gesagt hat darüber. Einige sagen, diese aufhältende Macht ist die Verkündigung des Evangeliums. Solange das noch stattfindet auf Erden, kann die Dunkelheit, die Finsternis nicht ganz durchbrechen. Andere sagen, solange es noch Gemeinde Gottes gibt, ihr seid das Licht der Welt, kann die Finsternis noch nicht total werden. Andere sagen, solange der Heilige Geist Gottes auf Erden ist, kann der Finsternis noch nicht total werden. Andere sagen, Michael und seine Engel, die im himmlischen Bereich kämpfen gegen den Teufel und sein Engel. Und dieser Krieg geht hin und wieder, man sieht etwas im Buch Daniel darüber, wie diese himmlische Mächte im Hintergrund die Inspiration sein von irdischen politischen Machten. Aber es gibt Michael und seine Engel, die Widerstand leisten. Und solange das noch stattfindet, kann diese Finsternis noch nicht total werden. Aber auf einmal wird aus der Himmel geschmissen und dann weh der Erde. Denn jetzt ist der Teufel auf Erden gekommen und weiß, dass wenig Zeit hat. So Michael. Andere sagen, nein, es hat mit etwas anderes zu tun, mit Regierung, mit Ordnung Gottes. Das Römische Reich sorgte für Frieden und Gerechtigkeit. Paulus spricht von einer Obrigkeit, die das Schwert nicht vergeblich hat, aber es ausübt, um die Guten zu schützen und die anderen zu strafen. Solange es noch diese von Gott gewirkte Ordnungen in die Gesellschaft gibt, kann das Böse noch nicht total werden. Aber ich denke, wir sitzen schon auf einer Linie, die von Römer 13 nach Offenbarung 13 führt, wo das alles ganz anders wird. Nicht länger eine Obrigkeit, die Diener Gottes ist, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet, aber dann in Offenbarung 13 heißt es, dass ein Tier aus dem Meer sieht steigen und dass alle Völker ihm wird Macht gegeben, zu kämpfen mit dem Heiligen, sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Offenbarung 13, Vers 7. Dann wird es eine Obrigkeit sein, die voll in die Hände von Satan ist. So was auch es ist klar, Gott wiederhält die totale Entfaltung der Finsternis. Die ganze Finsternis kann noch nicht durchbringen und vielleicht benutzt all diese Dinge, die ich sogar genannt habe. Aber wiederhält das Durchbrechen von die Finsternis. Aber einmal wird es anders. Und dann sieht Johannes dieselbe Sache im Buch Offenbarung, wie gelesen in Vers 1, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, aus dem Völkersee kommt ein Macht hoch, hatte 10 Hörner und 7 Häupter, seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrache. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Wenn man die Bibel kennt, dann weiß man von diesen Tieren. Die begegnet man auch im Buch Daniel. Da sind diese 4 Weltreiche, 5, die Daniel sieht, wie diese Tiere. 3 mit genau derselben Tier, Panther, Bären, Löwen und das 4. ist einfach schrecklich. Und er sieht es auch in diesem Traum, den Nebukadnezar gehabt hat. Goldener Haupt, Silber, Bronz, Kupfer, Eisen, Eisen und Ton. Und er weiß, Babylonien, Medien und Persen, Griechen, Römische Reich und das Römische Reich in 2 Beine, Ost- und Weströmisches Reich und dann endlich mal Füße gemischt mit Ton, vielleicht Porzellan, because das splintert, wenn es getroffen wird. Mit 10 Zehen. Zehen. 10 Zehen. Wie hier gesagt, 10 Hörner. Und in Offenbarung 17 liest man über diese 10 Hörner. Vers 12, Offenbarung 17, Vers 12, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Dem Tier unterwerft sie nicht. Die 10 sagen, du seist der Vorsitzende, du bist brillant, du musst Macht haben. Die geben ihm die Macht, freiwillig, nicht gezwungen. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, was das Wort Antichrist bedeutet. Wir denken sofort an Hitler, und da kann man auch gut an denken. Aber Antichrist, das Wort Anti, hat 2 Bedeutungen im Griechischen. Der erste Bedeutung ist an der Stelle von. Antichrist ist ein Christus an der Stelle von der wahre Christus. Er sieht aus wie das Lamm, er spricht wie das Lamm. Er ist brillant. Man liest in Offenbarung 13 und es in Vers 5, es würde ihm ein Maul gegeben zu reden, große Dinge. Große Dinge. Er hat Ideologien zu seiner Verfügung, Slogans. Wunderbar. Wenn man die vielen Antichristen, die es in die Geschichte der Welt gegeben hat, studiert, die haben großartige Philosophien. Die französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Bruderschaft. Was mehr wollen wir? Aber es endet in Strömen von Blut. Die kommunistische Revolution, klassenlose Gesellschaft, Revolution, und dann wird jeder gleich, jeder wird reich, Gerechtigkeit in die ganze Gesellschaft, wunderschön, große Dinge, aber es endet in Strömen von Blut. Hitler, Nationalsozialismus, hat Deutschland sein Stolz wiedergegeben. Nach dem Ersten Weltkrieg war das weg. Aber da kam dieser Mann. Du sollst nicht beschämt sein, dass du Deutsch bist. Nationalstolz. Und sozialistisch. Mit diese Probleme mit Arbeitslosigkeit. Ich werde dafür sorgen. Und das geschah. Und die Industrie nahm zu. Und wunderschön, nur ein kleines Problem, die Juden. Die sollen wir fertig machen. Und dann wird es Frieden und Wohlfahrt für jeden geben. Nur diese Ratten der Gesellschaft, diese Parasiten, weg. Und dann, Ahmadinejad spricht dieselbe Worte heutzutage. Erst die Juden weg. Erst Israel weg, ausradieren, Atombombe. Und dann die ganze Welt unter Allah. Und dann wird der muslimische Retter kommen. Und wird es Wohlfahrt und Frieden für die ganze Welt geben, hat Mohammed versprochen. Aber erst weg mit Israel. So große Philosophien, Ideologien. Aber es endet in Strömen von Blut. Christus an der Stelle von Christus. Wenn Johannes das letzte Tier aus den Völkernsee aufsteigen sieht, dann hat die alle Merkmale von allen Tieren. In die Geschichte war es zuerst Babylon, dann Medien-Persien, dann Griechen, dann Römer und dann das endgültige Römische Reich irgendwann, irgendwo, auf irgendeine Weise. Aber der eine nach der andere. Aber das letzte Reich, das hochkommt, hat das alles in sich. Wenn man die Traum liest, die Nebukadnezar hatte, dann steht diese ganze Statue auf seine Füße und dann kommt der Stein von der Berg, trifft es an die Füße, aber zermalmt das Ganze zu Staub. Das ist auffallend. Auf einmal wurde ich mir das bewusst und dann dachte, ja, das ist genau wie in Offenbarung 13. Da nicht als Statue, aber die Tiere in ein Tier gepropft. Ein letzter Versuch, um noch einmal im Namen des Menschen, inspiriert von unten, das Reich Gottes in diese Welt zu geben. Aber dann als Reich des Menschen. Es ist das Prinzip Babylon. Das steht gegenüber das Prinzip Jerusalem. Stadt des Menschen, Stadt Gottes. Daniel 2. Und wenn man das sieht, dann sieht man es auch. Daniel 2, Vers 36. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Völker unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt war. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Ja, 10 Köpfe, 10 Hörner. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und das wird dann am Ende an die Füße getroffen werden. Das liest man in Vers 35. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, würde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Und in Vers 35 am Anfang, da würden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Wie der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. So das Ganze wird zum Ende gebracht. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das letzte Reich alle Merkmale in sich hat, die all diese Reiche separat voneinander hatten. Nebukadnezar war absolut Diktator. Er brauchte nichts oder niemand. Er hatte keine Regierung oder Parlament oder was. Sein Will war gesetzt. Er konnte entscheiden über Leben und Tod. Absolut Diktator. Das Zweite Reich, Meden und Persen, kennen wir aus dem Buch Esther. Wenn Ahasveros, der König, einmal sich realisiert, oh, das wird Esther den Kopf kosten, aber es gibt dieses Gesetz, dann kann er nicht sagen, aber ich bin der König, es passiert nicht. Nein, das Einzige, was er tun kann, ist ein anderes Gesetz geben. So, die Gesetze sind das Merkmal von den Meden und Persen. Jeder muss das Gesetz gehorsam sein. Das Dritte Reich von Alexander der Große, das griechische Reich, das ist Humanismus. Wir verdanken die Griechen Demokratie, schöne Kunst, Architektur, die Prinzipien von Wissenschaft und Technik, olympische Festspiele, eine Götterwelt, die Vergrößerungen sind von menschlichen Eigenschaften. So eine Religion des Menschen. Und es, man sieht die Architektur. Dieser Geist von den Griechen hat schon einmal gekämpft mit dem Gott von Israel. Wenn dieses Humanismus Israel erobert hat, unter die Nachfolger von Alexander und die Israel hellenisieren möchten, dann gab es diesen Antiochus Epiphanes, der alles Jüdische verboten hat, die Juden verboten hat zu beschneiden, er hatte Schweine geopfert, er hat ein auf dem Großaltar im Tempel, er hat eine Statue von Zeus aufgerichtet in der Tempel, Schabbat verboten und so weiter. Auf Strafe des Todes. Er hat Sportwettstreiten, Sportkämpfe organisiert in griechischem Stil, nackt, wie das üblich war. Und dann beschneiden, das schöne männliche Körper verminken.
Entstellen.
Durch etwas abzuschneiden. Wenn man diese großartige griechische Statuen sieht in der Kunst, die sagen die Juden fürchterlich, was sie tun. Aufhören damit. Und dann haben einige orthodoxe Juden den Waffen gegriffen. Denn sie wollten der Gott von Israel dienen, in der Art und Weise, wie er gedient will werden. Das sind die Makkabäer. Und die haben gewonnen am Ende. Die haben den Tempel wieder sauber gemacht. Statue raus und so weiter, gereinigt und wieder geweiht. Und das wird noch jedes Jahr gefeiert. Das ist Hanukka. Das ist Hanukka. Das ist nicht ein schönes Fest, ja, das ist ein schönes Fest mit Süßigkeiten und so weiter. Und, aber das war am tiefsten dieser Kampf zwischen dem Geist der Griechen, der Humanismus und der Gott von Israel. Das ist Griechenland. Das ist Humanismus. Die Römer waren militärisch. Niemand konnte die Legionen widerstehen. Die waren militärisch superior. Die haben, aber die Griechen haben die Römer erobert. Die Kultur der Griechen hat das Römische Reich erobert. Wenn man ein reicher römischer Vater war, da suchte man eine gut gebildete griechische Sklave, um dein Sohn und Tochter zu unterrichten. Im Plato, Aristoteles, in die Wissenschaft, Technik, in die Kultur, in die Architektur, in die politische Wissenschaften, Demokratie. So, der Geist des Römischen Reiches ist der griechische Geist, aber mit Militärmacht umkleidet. Das alles kommt insgesamt wieder hoch, mit absolut Diktator, mit Gesetze, die sagt, du sollst dich diskriminieren. Wenn du sagst, du bist ein Sünder, du sollst dich bekehren, du bist gut, wie du bist. Kultur der Griechen, Wissenschaft, Technik, Sport, schöne Künste, Art und militärisch nicht zu überwinden. Das kommt auf uns zu. Noch einmal wird der Teufel alles versuchen, um das Reich des Menschen zu bilden. Große Dinge redet er. Lästerungen. Aber dann muss man auch dies sehen. Ihm wurde Macht gegeben. Wie Jesus zu Pilatus sagt. Wenn Pilatus sagt, ich habe Macht. Du würdest keine Macht über mich haben, als wenn Gott das nicht gegeben hatte. Ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang, 3,5 Jahre. Wenn wir in Holland gewusst haben, dass die Nazis nur 5 Jahre uns besetzen würden, hatten wir gesagt, Widerstand leisten, dauert nur 5 Jahre, dann sind wir wieder frei. Wussten wir nicht, selbstverständlich. Aber in diesem Fall weiß man es, dauert 3,5 Jahre. So, Widerstand leisten. Es wird nur kurz ihm gegeben werden. Dass sein Maul auf zu lästern gegen Gott, zu lästern seinen Namen, sein Haus und die im Himmel wohnen, die ihr Bürgerschaft im Himmel haben, bedeutet es. Denn seine Inspiration ist aus die Welt der Dämonen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erde wohnen, betet es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Es wird eine Nacht kommen, dass niemand mehr arbeiten kann, sagt Jesus. Alles. Das Aufkommen von diesem letzten Reich ist schlechte Nachricht für Juden und für Christen. Alle werden überwunden werden. Nur wenn dein Name geschrieben ist im Buch des Lammes des Lebens, wird der gute Hirte dafür sorgen, für dein Leben. Ja, es wird Märtyrer geben. Aber er wird dafür sorgen, dass man nicht mitgenommen wird in diesen Geist der Endzeit. Auch das Christentum wird mitgezogen werden und zur Hure werden. Wenn man diese 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden hat, man sagt, das sind auch wohl Perioden in die Kirchengeschichte. Die 7. ist Laodicea. Was bedeutet Laodicea? Das ist Laos Dike. Das Volk entscheidet, hat er Macht. Power to the people, Macht zum Volke. Das ist genau dasselbe Wort als Demokratie, Demos Kratein. Das Volk regiert. Jesus ist nicht mehr in dieser Gemeinde, in dieser Kirche. Er steht draußen vor der Tür und klopft an, ob es noch jemand gibt, der seine Stimme hört. Christentum, Tempel Gottes, wird zur Hure. Und zwei Hände mit der politischen Macht der Endzeit. Aber so will ich nicht enden. Es wird nur kurze Zeit dauern. Und Jesus wird kommen. Das Endergebnis steht schon fest. Sein Reich kommt. Er wird sitzen auf dem Thron seines Vaters Davids. Er wird herrschen in der Mitte von Israel. An sein Reich wird kein Ende kommen. Israel ist das große Zeichen der Hoffnung, die die Welt je gesehen hat. Gott ist noch immer in Gewalt. Und er hat schon angefangen. Die Mächte der Finsternis sind jetzt tätig, um ihr Reich noch einmal weltweit aufzurichten. Aber Gott hat schon angefangen. Die unsichtbare Form des Königreichs, die Verkündigung in die ganze Welt, sammeln von einem Volk aus den Nationen und jetzt schon Israel zurück. Er führt, er leitet die Geschichte der Welt zu seinem Ziel. Und sein Ziel ist das Kommen des Königreichs und das Kommen des Königs des Königreichs. Halleluja! Er kommt, um die Erde zu richten, sein Reich zu bringen. Und er erwartet eine schöne Frau, ein Braut, ein Königin. Was sollen wir tun? Praktisch. Ich glaube, uns Schuld beleiden, unsere Sünde als Christenheit gegenüber, dass wir vom Blut Jesu gereinigt werden. Und wir sind nur ein paar hier, aber wir sollen wie Daniel sein und sagen, Herr, wir identifizieren uns mit der Sünde der Kirche, auch mit der Sünde von den Generationen, die schon gestorben sind. Es soll eine Grundhaltung Israel gegenüber sein. Wir sollen, wenn man Theologe ist, grundsätzlich diese Sünde des Ersatztheologie abbrechen. Denn es macht Gott zum Lügner. Es ist nicht nur falsche Theologie. Gott sagt, ich habe einen ewigen Bund. Und wir sagen, nein, nein, er hat seine Gedächte geändert. Wenn er seine Verheißungen zu Israel nicht hält, how können wir dann sicher sein, dass er die Verheißungen uns gegenüber, dass er auch nicht sagt, ihr Kirche, so viel Ungehorsamkeit, so viel Unglaube weg. Das ist genau, was Islam sagt. Das ist die ultime Ersatztheologie. Islam sagt, die Juden waren zuerst das auserwählte Volk Gottes, aber die haben nichts davon gebracht. Dann kamen die Christen, das war das auserwählte Volk Gottes, aber die haben es auch nicht gut getan. Aber dann kam Mohammed mit der endgültigen Offenbarung von Allah. Jetzt sind wir das auserwählte Volk Gottes und wir ersetzen euch beide. So, neue Theologie. Verkündigen, dass Jesus kommt und dass sein Reich kommt. Verstehen, dass die Gnadezeit über die Heiden zu Ende läuft. So intensivieren von unserer Evangelisation in die Heidenwelt. Wenn wir Israel selig werden wollen, machen, sehen, dann muss die Fülle der Heiden eingehen. Intensivierung der Evangelisation der Heidenwelt. Jetzt ist es noch Zeit. Heiligung der Gemeinde Jesu. Wächter auf den Mauern von Jerusalem. Gebetet. Eintreten in diesen geistlichen Kampf. Ich habe gesprochen vom Plan A, B, C gestern, von den Mächten der Finsternis. Dagegen beten. Zeitung lesen und auf die Knien gehen, um Israel zu schützen von diesen geistlichen Angriffen, die am Ende mit politischen und militärischen Mitteln geführt wird, dieser Kampf. Aber es hat den Hintergrund in diese geistliche eifersüchtig machen, durch einfach zu lieben. Ich war eifersüchtig auf Mutter Teresa, die christliche Liebe zeigte, nur für eine Stunde, zu sterbenden Menschen in Kalkutta. Tröstet, tröstet mein Volk. Liebt die. Was kann ich für euch tun? Antisemitismus bekämpfen, wo es auch auftritt. Und prophetisch Zeugnis ablegen, auch zu den Regierungen. Israel hat höchste Bedeutung. Es ist nicht so ein Punkt auf die Agenda der Kirche. Ich habe fast alle Konzentrationslager besucht. Dachau, Auschwitz, Bergen-Belsen, Natzwiller und so weiter und so weiter. Ich war auch in Majdanek. Ein kleines Kampf, Konzentrationslager. Aber alles ist da. Eisenbahn für den Zug, Perronplattform, wurden die aus die Viehwagen getrieben. Selektion. Lager war da, Stacheldraht, Baracke, zwei Gaskammer, vier Krematoriums, ein Zimmer für medizinische Experimente. Ich habe mal einen Dokumentarfilm gemacht mit Leuten, Zwillingen, die das in Auschwitz überlebt haben, oder eine von den zwei mit Mengele. Ihr möchtet gern experimentieren mit Zwillingen. Es gibt noch einen Riesenhaufen von Asch mit kleinen Stückchen Bein, die rausstecken. Mit einem Dach darüber, dass das nicht von der Regen wecke. Die Juden werden ausgetrieben. Und dann standen die deutschen Offiziere dort und sagten nur links, 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 rechts, rechts, links, 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 links. Und die Juden hatten keine Ahnung. Links bedeutet direkt zum Lager, Gas, Krematorium, Feuer, Ende. Rechts bedeutet, du lebst ein bisschen länger. Ich kann dich benutzen als Hure für die Truppen oder für Sklavenarbeit in die Fabriken oder für diese medizinischen Experimente, aber am Ende geht ihr auch links. Feuer, Ende. Wenn der Sohn des Menschen kommt, Matthäus 25, in seine Herrlichkeit und Jesus kommt bald, was wird er tun? Er wird die Völker vor sich versammeln. Die Völker.
Wenn aber der Menschensohn, Matthäus 25, Vers 31, kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seinem Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Er wird sagen, links, 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 rechts, rechts, rechts. Er wird die Selektion machen. Auf einmal sah ich es, wenn ich in Majdanek war. Rechts kommt Heer, ihr Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, dein Reich komme, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Vers 41. Dann wird er auch sagen zu denen, zur Linken geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Eine der wenigen Stellen, wo Jesus vom Feuer spricht, vom Hölle. Ewig. Denn er liebt uns, er hat sein Leben für uns gegeben. Er will uns selig machen. Aber hier spricht er darüber. Was hast du getan für einer von diesen meine geringsten Brüder? Was bedeutet das? Ich habe ein Predigt gehört, das bedeutet, dass wir für unsere christlichen Brüder und Schwestern gut sein müssen, wenn die in Not sind. Und selbstverständlich müssen wir das. Keine Frage. Ein anderer Predigt sagte, nicht nur für unsere christlichen Brüder und Schwestern, aber für jede in der Welt müssen wir Liebe zeigen, wenn die in Not sind. Und selbstverständlich müssen wir das. Aber was er meinte, und es geht über die Völker, und man sieht fast ihm mit seinen Finger weisen, einer von dieser meinen geringsten Brüder. Holland, was hast du getan mit deinen Juden? 107.000 sind nie wiedergekommen. Österreich, was hast du getan mit deinen Juden? Russland. Es gibt 400 Stellen in Russland mit Massa-Exekutionen. Noch nicht einmal ein Stein. Die Völker. Wir leben in der Zeit, dass Gott Israel wiederherstellt im Lande. Es gibt die Vereinigten Nationen. Es gibt all diese Resolutionen, alle gegen Israel. Wie wählen wir? Wie wählt unsere Regierung? Was für eine Stimme bringen wir dort? Der Herr wird fragen, was war eure politische Entscheidung? Wenn ich in der Prozess war, mein Volk wiederherzustellen, hast du geholfen oder hast du dich an der Seite der Feinde Israels gestellt? Ja, nein oder neutral? Die Kirche soll prophetisch reden zu den Regierungen. So Priester, so Volk. Wenn die Kirche es nicht mehr sieht, wie können wir erwarten, dass die Regierung es sieht? Wir haben das Wort Gottes und die Heilige Geist. Wir wissen Bescheid. Wir kennen Jesus. Wir kennen die Prophezeiungen. Israel kann noch nicht sehen. Aber die Kirche will nicht sehen. Die Schuld ist größer. Das ist unser Auftrag, dein Reich komme. O Herr, sei gnädig. Hilf unseren Regierungen. Herr, öffne die Herzen, wenigstens von einem heiligen Rest, in all diese Kirchen des Christentums. Herr, benutze unser Leben zum Trosten des Volkes, zu lieben. Auch nicht die Kirche zu kritisieren, die haben das getan. Wir sind die Kirche, wir haben gesündigt. Stellvertretung, auch in die Buße. Stellvertretung. Und Gott wird segnen. Und einmal kommt Jesus. Oh, dass wir es dann alle aus seinem Mund hören werden. Gut getan. Treue Diener, treue Magd, du bist treu gewesen. Ich habe nicht so viel gefragt, aber du bist treu gewesen. Jetzt, über viel werde ich dich stellen. Komm in das Reich deines Herrn. Das wird bleiben für immer und immer. Halleluja. Amen.